Die Waffenruhe ist vorbei. Seit Tagen bombardiert Israel den Gazastreifen wieder.
Israel has ended the ceasefire in Gaza, launching airstrikes overnight, killing hundreds of people.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sagt:
"Umikan ve'elach, Masao Matan itnael rak tachat esh."
Ab jetzt werden Verhandlungen nur noch unter Beschuss stattfinden, sagt er. Wir schauen heute mal genauer auf Benjamin Netanyahu. Was treibt ihn an? Und wie wirkt sich das auf den Krieg in Gaza aus?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Jeden Tag ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und auch den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Donnerstag, der 20. März 2025. Mehr als 500 Menschen sollen nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen getötet worden sein, seit Israel seine Angriffe in der Nacht zu Dienstag dort wieder verstärkt hat. Darunter viele ZivilistInnen und Kinder. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen von uns nicht. Auch die Hamas feuert wieder Raketen auf Israel. Ich spreche drüber mit unserem Korrespondenten.
Ja, ich bin Julio Segador und ich bin Korrespondent hier für Israel, aber nicht nur für Israel, nämlich auch für die palästinensischen Gebiete, das ist das Westjordanland und auch Gaza, wo wir leider Gottes derzeit wegen des Krieges nicht hinkommen.
Warum gibt es gerade jetzt wieder diese Militäroffensive von Israel im Gazastreifen?
Also aus israelischer Sicht hört man immer wieder, weil es nicht gelungen ist, jetzt auch die Geiseln ganz frei zu bekommen. Und wenn die Hamas die Geiseln nicht freilässt, dann müsste man eben wieder mit so einer Offensive starten. Und es heißt von der israelischen Regierung, dass das schon vorher klargemacht worden ist in der Vereinbarung zur Waffenruhe, die ja am 19. Januar begann und dann ja fast zwei Monate dauerte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass natürlich Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, einfach davon überzeugt ist, dass seine Strategie die richtige ist. Und die lautet einfach, dass man versucht, mit möglichst starkem militärischen Druck die Hamas zu Zugeständnissen zu bewegen. Also, dass am Ende hier die Geiseln freigelassen werden. Wenn man mich fragt, ist das eine Strategie, die auch Erfolg hat, dann würde ich sagen, nein. Hat sie nicht. Wenn wir uns die letzten 1,5 Jahre angucken, so lange geht der Krieg inzwischen, dann sind ja durch militärischen Druck, also durch militärische Aktionen, erst 8 Geiseln freigekommen und ja, die übrigen Geiseln weit über 100 auf dem Verhandlungsweg. Also er ist überzeugt von dieser Strategie und deshalb war es für ihn, glaube ich, und auch fürs Militär nur logisch, dass man jetzt wieder zu den Waffen greift.
Wir sprechen gleich noch mit Julio drüber, welche innenpolitischen und persönlichen Gründe Netanyahu für diese neue Offensive und den Krieg in Gaza haben könnte. Wir schauen aber jetzt erstmal genauer auf Benjamin Netanyahu selbst. Wie ist er dahin gekommen, wo er heute ist? Mathis Dirkes aus unserem Unboxing-News-Team hat sich mit seinem Leben beschäftigt. Mathis, man kann, glaube ich, sagen, bei Benjamin Netanyahu ist viel passiert.
Total. Also wir reden hier über einen Politiker, der gehört wahrscheinlich zu den umstrittensten überhaupt in der Geschichte von Israel. Einen, der Soldat in der Spezialeinheit war, den seine Fans König Bibi nennen, den aber auch viele Menschen in Israel wirklich komplett ablehnen.
Netanyahu ist 75 Jahre alt, 1949 geboren. Lass uns mal zurückspulen in seine Kindheit, Jugend. Wo kommt er her?
Er ist in Israel geboren, in Tel Aviv, und als er noch in der Schule war, da ist seine Familie in die USA gezogen. Die haben dann da länger auch gelebt und Netanyahu hat dann auch in den USA studiert. Und man muss auch sagen, er hat bis heute gute Kontakte dahin.
Und später ist er aber ja dann wieder nach Israel zurückgekehrt. Was hat er da dann gemacht?
Er ist zur Armee gegangen und hat dann da auch mehrere Jahre in einer Spezialeinheit gedient. Da wird immer wieder gesagt, also diese Zeit, die hat ihn sehr geprägt, auch für sein weiteres Leben. Auch sehr geprägt hat Netanyahu dann ein Schicksalsschlag, weil sein älterer Bruder, der war auch Soldat und der ist 1976 bei einer Befreiungsaktion von damals überwiegend israelischen Geiseln getötet worden. Das war die sogenannte Operation Entebbe. Und da hat Netanyahu dann auch selbst später gesagt, das war für ihn, dieser Verlust seines Bruders, für ihn und seine Familie ein sehr einschneidendes Erlebnis.
Und dann ist er irgendwann in die Politik gegangen und hat es bis zum Regierungschef in Israel gebracht.
Ja, nachdem er in der konservativen Likud-Partei aufgestiegen ist. 1996 ist er dann das erste Mal Regierungschef von Israel geworden. Da war er Mitte 40 und war damit auch der jüngste Ministerpräsident ever in der Geschichte von Israel. Das war dann nur eine relativ kurze Amtszeit. Er ist nämlich 3 Jahre später dann auch direkt wieder abgewählt worden.
So, und das war aber nicht sein politisches Ende. Er ist ja wiedergekommen.
Er ist wiedergekommen, er ist sogar mehrfach wiedergekommen. Er ist 2009 2009 wieder Regierungschef geworden. Das ist er dann auch geblieben, relativ lange, bis 2021. Und war dann irgendwann auch der Ministerpräsident von Israel, der am längsten von allen bis dahin regiert hat. Danach, also nach 2021, dachten dann viele, das war es jetzt endgültig mit der politischen Karriere von Netanyahu. Aber nee, er hat dann nochmal ein Comeback geschafft, also das x-te politische schon in seinem Leben. Mhm. Oder wie er das gesagt hat.
In meinem politischen Leben bin ich dreimal gestorben. Ein politischer Tod im Jahr 99, als ich die Wahl verlor. 2006 bin ich in die Politik zurückgekehrt und starb noch einmal mit nur 12 Mandaten. Und dann noch einmal vor 1,5 Jahren. Daran könnt ihr euch noch erinnern. Und bei all diesen 3 Toten wurden Nachrufe auf mich geschrieben, die ehrlich gesagt nicht die schmeichelhaftesten waren. Ich finde, dass es eine Ehre ist. Schließlich werden nicht auf jeden 3 Nachrufe in einem Leben verfasst.
Also seit 2022 ist Netanyahu wieder Regierungschef. Das hat geklappt mit Hilfe von religiösen und ultranationalistischen Parteien in Israel, die ihn dann unterstützt haben. Es ist die am weitesten rechts stehende und religiöseste Regierung in der Geschichte von Israel.
Und du hast es ja auch am Anfang gesagt, Netanyahu ist ja eben auch in Israel schon lange sehr umstritten und er hat auch Ermittlungen gegen sich laufen. Um was geht's da?
Es geht da um verschiedene Vorwürfe. Es geht um Untreue unter anderem, Betrug, Bestechlichkeit. Zum Beispiel gab es da den Vorwurf, dass er von verschiedenen Geschäftsleuten ja so Vorteile bekommen haben soll. Er soll Luxussachen wie Schmuck, Champagner, Zigarren für viel Geld ja vergünstigt bekommen haben und auch geschenkt bekommen haben. Da hat es dann jahrelang Ermittlungen wegen dieser ja, Verdachtsfälle gegen ihn gegeben. Und 2019 ist Netanyahu dann auch angeklagt worden. Und hier können wir noch mal hören, was er dann selber dazu gesagt hat.
Polizeibeamte und Staatsanwälte haben sich mit linken Journalisten zusammengetan. Ich nenne sie die Nur-nicht-Bibi-Bande, um mir haltlose Vorwürfe auf den Leib zu schneidern. Ihr Ziel ist es, einen starken Premierminister des rechten Lagers zu stürzen und somit das nationale Lager für viele Jahre von der Führung des Staates fernzuhalten.
Ja, und ich glaube, diesen Ton, den kann man einfach mal so für sich stehen lassen.
Und jetzt gibt's mittlerweile auch international Ermittlungen gegen Netanyahu wegen des Kriegs in Gaza. Kannst du da nochmal sagen, um was es genau geht?
Ja, da geht's konkret um Ermittlungen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Mhm. Dieser Gerichtshof, der hat mittlerweile Haftbefehl auch gegen Netanyahu beantragt. Ihm werden da Kriegsverbrechen vorgeworfen, auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da geht es dann konkret darum, wie Israel unter Netanyahu bzw. dann die israelische Armee nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober im Gazastreifen vorgegangen ist, bzw. muss man ja auch sagen, jetzt wieder und weiter vorgeht.
Bei dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Hamas mehr als 1200 Menschen getötet und mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 59 sollen immer noch in der Hand der Hamas sein. Israel geht davon aus, dass 24 davon noch am Leben sein könnten. In dem darauffolgenden Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen sind seither laut der Gesundheitsbehörde in Gaza fast 50.000 Menschen getötet worden. Auch die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Und Netanyahu sagt:
We will bring our people home and we will destroy Hamas.
Der Krieg geht also weiter und Benjamin Netanyahu hält an den Kriegszielen fest. Aber es gibt auch Beobachterinnen und Beobachter, die sagen, Netanyahu führt den Krieg weiter, um seine Regierung und damit ja auch sein eigenes politisches Überleben nicht zu gefährden. Was sagt unser Korrespondent Julio Segador dazu?
Ja, klar, die Koalition, die trägt ihn auch politisch und zu dieser Koalition gehören eben auch rechtsextreme Parteien und rechtsextreme Politiker. Ein Teil dieser Politiker, die sind zu Beginn der Waffenruhe aus der Koalition ausgetreten. Und wir hatten jetzt eben die Situation, dass in der kommenden Woche der Haushalt verabschiedet werden muss. Und hier gibt es so eine Sondervereinbarung, wenn der nicht verabschiedet wird, dann hätte es automatisch Neuwahlen gegeben. Und Netanyahu war jetzt darauf angewiesen, dass er diese rechtsextremen Politiker seiner Koalition wieder ins Boot holt. Und die haben aber ganz klar gesagt, also wenn es nochmal eine zweite Phase der Waffenruhe gibt, dann gehen wir nicht in die Koalition. Das heißt, es wäre möglicherweise für diese Amtszeit auch das Ende gewesen für Benjamin Netanyahu. Er hat jetzt wieder den Krieg eingeleitet. Die rechtsextremen Politiker, die sind sofort wieder zurück in die Koalition und heute Morgen nach einer längeren Knesset-Sitzung, die bis in die frühen Morgenstunden ging, hat Benjamin Netanyahu gesagt, diese Koalition, die ist stabil. Also er hat quasi mit dem neuen Feuer in Gaza auch seine Koalition wieder stabilisiert.
Wenn wir auf Benjamin Netanyahu mal genauer schauen, du berichtest ja jetzt seit einiger Zeit für uns aus der Region. Was findest du bemerkenswert an Benjamin Netanyahu?
Ja, was mich beeindruckt, ich weiß nicht, ja, ob ich beeindruckend sagen kann, aber es ist eine Sache, die auffällt auf jeden Fall. Er ist ein absoluter Machtpolitiker, er ist ein Instinktpolitiker, wie es vermutlich nur sehr, sehr wenige auf der Welt gibt. Fakt ist, er hat es eigentlich bis heute verstanden, an der Macht zu bleiben, seine ganzen innerparteilichen Konkurrenten auszustechen, aber natürlich auch die gegnerischen Politiker. Und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Nachfolger für ihn, wo ich jetzt schon sagen könnte, das ist ein Politiker, der möglicherweise in der Zeit nach Benjamin Netanyahu an die Macht kommt.
Er hat sehr unterschiedliche Regierungskoalitionen schon angeführt. Aktuell koaliert er mit rechten bis rechtsextremen Partnern. Wo muss man ihn selber einordnen, jetzt so im politischen Spektrum?
Also wenn man mal von seiner Partei ausgeht, dem sogenannten Likud-Block, das ist eine rechtskonservative Partei, dann könnte man ihn so in diese Schublade stecken. Aber er ist ein absoluter Instinktpolitiker, auch Machtpolitiker, ich habe es ja vorhin schon gesagt, aber auch ein Instinktpolitiker. Er weiß immer, in welche Richtung sein Fähnchen wehen muss. Und diese Richtung, die wird eben immer bestimmt von der Macht. Wie kann ich als Politiker meine Macht am besten bewahren und möglicherweise auch ausbauen? Und so hat er auch in den ganzen Jahren als Ministerpräsident regiert. Er hat mit den unterschiedlichsten Koalitionen dieses Land angeführt. Und jetzt, du sagst es richtig, eben mit einer sehr rechten, rechtskonservativen Regierung, wo auch ausgewiesene rechtsextreme Politiker und Minister inzwischen drin sitzen. Und er macht das nur, damit er weiter an der Macht bleiben kann. Denn sonst hätte er keine Mehrheit.
Jetzt sagst du auch, es ist ein extrem polarisiertes Land. Es hat auch jetzt wieder Demonstrationen in Israel gegeben. Tausende haben dagegen protestiert, dass jetzt die Waffenruhe ja zu Ende ist, dass wieder der Gazastreifen bombardiert wird und damit ja auch die verbliebenen Geiseln im Gazastreifen gefährdet werden. Wie viel Rückhalt hat Netanyahu aktuell noch in der israelischen Bevölkerung?
Es gibt eine irrsinnig große Anti-Netanyahu-Bewegung hier im Land. Es gibt aber auch viele, die für ihn sind. Also da gibt es wirklich einfach zwei sehr, sehr große Blöcke und diese Polarisierung, die zeigt sich ja nicht erst jetzt seit dem 17.10.2023, also seit dieser Terrorattacke der Hamas, sondern die gab es schon vorher. Wir haben das gesehen, vor dem 17.10. gab es in 4 Jahren 5 Parlamentswahlen, weil man eben keine Mehrheit gefunden hat. Da hat sich schon gezeigt, wie polarisiert dieses Land ist. Aber ich sage immer bei der Frage, er ist ein Politfuchs, er schmiedet eine Koalition und für ihn ist wichtig, ob er in der Knesset, also im Parlament hier in Jerusalem, eine Mehrheit hat. Und solange er eine Mehrheit hat, und die hat er momentan ziemlich komfortabel sogar mit diesen rechtsextremen Parteien, hat er nichts zu befürchten. Also da können im Grunde noch so viele Millionen Menschen auf die Straße gehen. Er hat die parlamentarische Mehrheit und ich sehe nicht, dass diese Mehrheit über kurz oder lang nicht halten wird. Also insofern sitzt er fest im Sattel.
Jetzt hört man immer wieder, dass er eigentlich gar kein Interesse daran habe, den Krieg zu beenden. Würdest du da zustimmen?
Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig zu sagen, dass jemand wirklich bewusst Krieg führen möchte und keinen Frieden haben möchte. Das ist schon eine ziemlich starke Aussage. Ich würde mich so weit jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube schon, dass dieser Krieg ihm nützt. Und da gibt es einige Punkte, die ihm da durchaus entgegenkommen. Und insofern trägt das auch dazu bei, dass er an der Macht bleibt.
Kannst du das nochmal ausführen? Inwieweit nützt ihm dieser Krieg?
Also es nützt ihm, weil natürlich die Frage der Verantwortung vom 17.10.2023, die wird nicht aufgeworfen, weil er von Anfang an gesagt hat, solange der Krieg geht, wird er sich dieser Frage nicht stellen. Dieser Frage, wer trägt die Verantwortung? Die haben sich inzwischen die Geheimdienste gestellt, das Militär. Die haben alle gesagt, mea culpa, ich habe Fehler oder wir haben Fehler gemacht in unserem Bereich. Der einzige Bereich, der sich dazu noch nicht geäußert hat, ist der politische Bereich. Benjamin Netanyahu ist der einzige, der noch keine Verantwortung übernommen hat und die wird er auch nicht übernehmen, solange der Krieg geht. Das hat er sehr, sehr deutlich gesagt. Es nützt ihm auch, weil es einen Korruptionsprozess inzwischen seit Jahren gibt, der gegen ihn läuft und der Krieg lenkt davon ab.
Und man fragt sich ja wirklich, wo soll das langfristig hinführen? Ne? Weil eine Zwei-Staaten-Lösung ist ja so weit entfernt wahrscheinlich gerade wie vielleicht nie. Und man fragt sich, was hat er für einen Plan eben auch für die Zukunft des Landes, aber auch für die Region, ne?
Also ich glaube, den Plan hat er nicht. Das muss man ganz offen sagen. Den Plan hat er nicht. Also ich habe zumindest nicht Konzeptionelles gesehen, seit ich hier Korrespondent bin, was dazu beitragen könnte, diesen Nahost-Prozess, Friedensprozess, den man so eigentlich gar nicht mehr nennen kann, weil den gibt's ja im Grunde gar nicht, der liegt am Boden, was den weiter vorantreiben könnte. Er ist ein Machtpolitiker, ein Instinktpolitiker, wir haben darüber gesprochen. Ja. Ich glaube, er will an der Macht bleiben. Das ist seine Motivation und er weiß, dass er, so wie es derzeit läuft, gar nicht so schlecht dasteht, dass er seine Amtszeit, von der ja viele gesagt haben, die wird er nicht durchstehen. Aber ich glaube, er wird sie durchstehen. Wir haben Mitte, Ende nächsten Jahres Wahlen und man muss schauen, ob die Wahlen dann wirklich stattfinden, weil wenn der Krieg noch weitergeht, könnte es doch sein, dass Netanjahu sagt, das traue ich ihm zu, die Wahlen werden verschoben, weil eben Krieg herrscht.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Mathis Dierkes, Alissa Ehigiator, Alex Stojanov und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern, dann verpasst ihr keine Episode, bewertet uns, teilt den Podcast gern mit anderen. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.